Bewegtes Lernen. Ja, wir bringen Bewegung ins Lernen. Das hier ist kein bräsiges Bildungskolleg, sondern eine bunte Sendung über Lernen in Bewegung. Nicht nur körperlich, auch mental, also zwischen den Ohren. Es geht nicht um Vormachen, Nachmachen, Maul halten, sondern um sinnliches Lernen. Mit Emotionen, mit intensivem Erleben. Jeden fünften Mittwoch hier bei LoRa München 92.4.
Herzlich willkommen zur Sendung Bewegtes Lernen. Wir berichten heute über eine Tanztheater-Performance von Schülerinnen und Schülern, sprachen mit den Akteuren eines Langzeitprojekts, bei dem Jugendliche und junge Erwachsene sich die Kunst des Comiczeichnens aneignen konnten und stellen die Initiative Offene Lernorte vor. Los geht's also mit der Tanztheater-Performance Stranger Than am NS-Dokumentationszentrum. Kulturpädagogen und Künstler des Vereins Spielen in der Stadt haben die Performance gemeinsam mit der Ganztagsklasse 8G der Mittelschule an der Guardini-Straße auf die Bühne gebracht. 22 Schülerinnen und Schüler zwischen 14 und 16 Jahren beschäftigten sich ein Schuljahr lang mit dem Thema Nationalsozialismus sowie mit aktuellen Fragen der Ausgrenzung und Entfremdung. Hanna Lieb hat sich die Performance angesehen und im Anschluss mit den Akteuren gesprochen.
Gespanntes Gemurmel füllt den Veranstaltungsraum des NS-Dokumentationszentrums. Außer einer Pyramide aus großen Würfeln ist auf der Bühne noch nichts zu sehen. Doch dann geht es los. Langsam baut sich der Beginn des Stückes auf der Bühne auf. Einzeln betreten die jungen Künstler und Künstlerinnen die Bühne, erklimmen die Pyramide. Was folgt, ist eine Mischung aus Bewegung, Tanz, Musik und Licht. Insgesamt kommt die Performance mit wenig, wohl eingesetztem Text aus und erzeugt vor allem eins: Emotion. Dabei geht es mal modern, mitunter düster, aber durchgehend bewegend auf der Bühne zu. Nach circa 30 Minuten vollkommene Stille. Und dann der wohlverdiente Applaus. Im Anschluss gibt es ein Künstlergespräch für die Zuschauer und auch ich habe Gelegenheit, mit den Akteuren direkt zu sprechen.
Bei mir habe ich zwei Schüler, die heute Abend bei der Performance mitgewirkt haben. Vielleicht könnt ihr unseren Zuhörern erstmal kurz erzählen, wer ihr seid und wie das Projekt aus eurer Sicht so war.
Mein Name ist Kerim Ressa und ich fand heute den Auftritt sehr gut.
Also ich bin der Kevin. Also mir hat der Auftritt schon echt sehr gut gefallen. Aber es war echt sehr viel Druck dahinter und so. Die Zuschauer haben auch gut mitgewirkt. Halt sehr viel geklatscht.
Habt ihr euch den Druck selber gemacht? Oder woher kommt der Druck für so eine Aufführung?
Wegen so vielen Zuschauern und so. Mhm.
Ich habe vorhin gehört, ein Jahr lang habt ihr jetzt an diesem Thema gearbeitet, diese Performance ausgearbeitet. Ein Jahr ist ganz schön lang, oder?
Ja.
Es war anstrengend.
Ja.
Was war denn für euch so das Highlight in diesem Jahr? Der Abend heute oder gab es zwischendurch irgendwelche Sachen, die ihr sagt, die sind uns wirklich hängen geblieben?
Also mein Highlight war der Abend von gestern, weil wir den Lehrer gesagt haben, dass wir das können und so. Und die uns das nicht geglaubt haben und wir denen dann gezeigt haben, dass wir es können.
Hier habe ich nochmal drei Schüler, die heute Abend mit auf der Bühne standen. Ein Jahr habt ihr geschuftet und geackert an diesem ziemlich schwierigen Thema. Wie ging es euch denn am Anfang damit, dieses anstrengende Thema ein Jahr lang in der Schule zu bearbeiten?
Also mein Name ist Shorov. Am Anfang war es halt anstrengend, aber egal wie anstrengend war, wir haben uns halt immer zusammengerauft und haben halt immer weitergemacht, egal wie kaputt wir waren. Es hat halt Spaß gemacht, hat man halt neue Erfahrungen gemacht, die man halt sonst nicht gemacht hat.
Jetzt haben unsere Zuhörer, weil es ja im Radio, ja leider nicht gesehen, was ihr aufgeführt habt. Vielleicht könnt ihr denen noch mal kurz beschreiben, wie diese Performance eigentlich ausgesehen hat.
Es war halt ein Theaterstück, wo das Thema war, aus Nachbarn werden Fremde. Es geht halt darum, dass wir noch am Anfang diese Freunde sind, die bei der Statue sich helfen, hochzukommen. Und am Ende, ganz am Ende ist halt jeder so ein Einzelgänger und keines mehr miteinander befreundet.
Jetzt geht es ja um ein Thema, von dem ihr gar nichts mehr mitbekommen habt eigentlich. Ihr wart noch gar nicht auf der Welt zu der Zeit. Hat das Thema, mit dem ihr euch jetzt ein Jahr beschäftigt habt, für euch irgendeinen aktuellen Bezug?
Ja, also mein Name ist Alexander Draganovic. Mit der Ausgrenzung. In dem Stück wurde auch gezeigt, dass viele halt ausgegrenzt wurden, weil sie Juden waren. Und heute ist es eigentlich auch immer noch so, dass viele ausgeschlossen werden, weil sie halt anders sind.
Fändet ihr es gut, wenn es mehr solche Projekte in der Schule gäbe?
Nein. weil es ist viel anstrengender. Man braucht mehr Disziplin, man muss halt körperlich auch schon dabei sein, weil im Unterricht sitzt man halt, das ist was ganz anderes, als wenn man gerade tanzen muss oder als wenn man jetzt einen Eintrag schreiben muss oder was erzählen muss, ist halt viel schwieriger.
Also ich will das nochmal machen, weil man halt auch von seinem Stuhl mal wegkommt und vom Tafel und vom Heft und einfach mal Spaß haben kann, seinen fantasiefreien Lauf haben kann.
Ich bin auch der gleichen Meinung, dass man solche Projekte weitermachen sollte, denn es bringt doch die Klassengemeinschaft mehr zusammen und das ändert auch das Klassenklima und es war halt auch ein sehr interessantes Thema für uns.
Für die kunstpädagogische Umsetzung waren Dorothee Jansen und Annette Geller verantwortlich. Sie berichten von dieser besonderen Form der Geschichtsauseinandersetzung.
Es gab am Anfang eine Klasse von 22 Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahren, die sich entscheiden konnten zwischen Text, Theater und Tanz. Das haben sie getan und daraufhin haben sie ein halbes, dreiviertel Jahr den Informationen, die sie von hier bekommen haben, mit den Erlebnissen, die sie hatten, zum Beispiel im KZ oder im Besuch des Hauses hier, damit haben sie gearbeitet.
Um für den Tanz zu sprechen, machen hört sich immer erstmal sehr ungewöhnlich an, dieses Thema zu vertanzen. Was wir eigentlich hauptsächlich machen, ist zu sammeln die Emotionen und die Sachen, die sie am meisten beeindruckt haben bei dem Besuch in Dachau oder hier im NS-Dokumentationszentrum und dann diesen Dingen Bewegungen und Bewegungsqualitäten zuzuordnen. Das ist so, wie wir angefangen haben. Und dann zu schauen, was für verschiedene Arten von Bewegung gibt es und wie kann ich was ausdrücken und wie kann ich auch solche Emotionen in Bewegung umsetzen.
Die Grundlage ist das Wissen und das, was dieses Wissen mit ihnen macht in ihrem Leben heute und jetzt. Man muss dazu sagen, die Mehrheit von den Kindern und Jugendlichen haben sozusagen keine Verwurzelung in der deutschen Geschichte, so wie sie jetzt, also wie das Thema eigentlich angelegt ist. Insofern ist es eine doppelte Leistung, sich nach Deutschland und mit der Geschichte von Deutschland dahin zu bewegen und sich hin zu interessieren.
Auch aus Sicht des NS-Dokumentationszentrums ist dieses Projekt besonders, wie uns der wissenschaftliche Mitarbeiter der Bildungsabteilung Dr. Thomas Rink erzählt.
Das Besondere an diesem Projekt ist die Zusammenarbeit mit Kulturpädagoginnen und Pädagogen, die bei uns im Haus eigentlich so nicht die Regel ist. Wir machen mehr Seminare, wir machen Rundgänge durch unsere Dauerausstellung, durch die Wechselausstellung. Und solche Projekte bieten uns die Gelegenheit, auch mal andere Methoden, andere Zugänge auszuprobieren, zu testen, durchzuführen, wie sich Jugendliche mit dem Thema Nationalsozialismus auseinandersetzen können und eigene Ausdrucksformen finden können, ihre Auseinandersetzung dann einem Publikum zu präsentieren, also auch selber was zu machen. Und damit, das ist unsere Hoffnung, auch eine Nachhaltigkeit zu erzeugen, dass bei den Jugendlichen die Inhalte auch hängen bleiben, dass sie sich daran erinnern, was sie gelernt haben bei so einem Projekt. Und das Wichtige ist auf der anderen Seite eben auch, dass wir dieses Projekt längerfristig anlegen. Wir begleiten die Jugendlichen, Schülerinnen und Schüler das gesamte Schuljahr, geben vom NS-Dokumentationszentrum München den inhaltlichen Input. Die Gruppe kommt mehrmals zu uns ins Haus, lernt unterschiedliche Zugänge kennen, setzt sich mit unterschiedlichen Themen auseinander und hat zum Beispiel auch ein Gespräch mit einem Überlebenden, Ernst Grube, geführt, der die vielen Fragen, die im Raum stehen, auch sehr geduldig und eben aus eigener Erfahrung beantworten konnte.
Zum Schluss noch ein wenig Information zum Rahmen dieses Projektes von Alexander Wenzlig von Spielen in der Stadt e.V.
Der Verein Spielen Stadt ist ein gemeinnütziger Träger der Freien Jugendhilfe, der im Auftrag der Landeshauptstadt München Sozialreferat spielpädagogische, kulturpädagogische, künstlerische Projekte mit Kindern und Jugendlichen macht. Im öffentlichen Raum, wir haben ganz viele Spielbusse, wir machen ganz viele mobile Projekte, aber auch eben so wie heute Abend hier ganz viele langfristige Kooperationsprojekte mit Schulen. Vor allem mit Ganztagsschulen. Und das Projekt hier ist sozusagen eine Kooperation zwischen unserem Verein Spielen in der Stadt, der Mittelschule an der Guardini-Straße und dem NS-Dokumentationszentrum. Und unsere Zusammenarbeit mit der Mittelschule besteht jetzt im fünften Jahr. Es ist an der Schule das zweite gemeinsame Projekt mit dem NS-Dokumentationszentrum. Und die Ursprungsidee kam sozusagen in der Gründungszeit, also noch in der Phase vor der Eröffnung des Hauses, habe ich den Thomas Rink von der Vermittlungsabteilung kennengelernt und habe sie eingeladen, in der Projektwoche an einer anderen Schule sozusagen Beitrag zu leisten. Und daraus ist die gemeinsame Idee entstanden, wir könnten doch mal ein gemeinsames, langfristiges Tanz- und Theaterprojekt machen, in dem wir uns mit den Schülern eben mit der NS-Thematik auseinandersetzen.
Es ist ja ein relativ langfristiges Projekt, ein Jahr. Wie sieht die Begleitung von Ihrer Seite aus?
Also das ist eingebunden sozusagen in unsere Schiene oder Programmschiene, die nennt sich Culture Clouds, in der wir eben mit unterschiedlichen Ganztagsschulen kooperieren. Das heißt, wir haben einen Pool an Künstlern, Kulturpädagogen, die in den unterschiedlichen Schulen arbeiten und an der Guardini-Schule ein festes Team. Also wir arbeiten an der Schule mit allen Ganztagsklassen von der 5. bis zur 9. Klasse, quer durch alle Kunstsparten. Und das Team ist sozusagen, hat eine verantwortliche Person, die quasi die Schnittstelle ist zwischen der Schule und uns. Es gibt Teamsitzungen, es gibt gemeinsame Besprechungen, gemeinsame Planungen mit den Lehrerinnen. Es gibt auch dann gemeinsame Planungsrunden natürlich zwischen uns, Lehrern und dem NS-Doku-Zentrum. Also es gibt eine relativ kontinuierliche, inhaltliche, aber auch pädagogisch-künstlerische Begleitung sozusagen über das ganze Projekt hinweg.
Und wenn Sie dann an so einem Abend wie heute das Ergebnis sehen, jetzt haben Sie die Schüler gefragt, wie es denen geht, aber wie geht es Ihnen dann?
Also ich bin zum einen, weil ich selber sehr viele eigene Projekte auch mache, immer aufgeregt, auch wenn ich eben nur am Rande sozusagen oder in der Organisation dann beteiligt bin. Ich bin immer aufgeregt, weil man natürlich nie weiß, wie wird's, ja? Halten Sie die Spannung, halten Sie die Energie, sind Sie auf dem Punkt, gibt es viele private Gesten, wird viel gelacht aus Verlegenheit auf der Bühne und so. Und gerade an so einem Ort, sage ich mal, der ja schon auch ein repräsentativer Ort ist, der auch im Vorfeld schon auch Druck ausübt, also das merkt man schon, auch auf die Gruppe, auch auf die Künstler, die mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten, ist die Spannung schon hoch, aber ich war sehr guter Dinge, weil ich ja auch eben unsere Leute sehr gut kenne und auch eben ja immer wieder gehört habe, wie es läuft und unsere Zusammenarbeit eben in diesem Dreieck einfach auch wunderbar funktioniert. Insofern war es eine Mischung aus Anspannung und Vorfreude und bin jetzt auch sehr zufrieden. Also es war ein wirklich, wirklich schöner, berührender Abend.
Soweit Alexander Wenzlik von Spielen in der Stadt e.V. Miteinander leben in München war das Motto der Workshop-Serie Comic Camp des Kreisjugendrings München-Stadt, das im Herbst 2016 startete. Jugendliche und junge Erwachsene konnten gemeinsam mit den Comic-Profis Barbara Jelin und Eike Arndt eigene Geschichten entwickeln, zeichnerisch umsetzen und anschließend in einer Werkschau in der Galerie Köschk im Münchner Westend präsentieren. Der Filmemacher Martin Friedrich begleitete den Prozess und die Teilnehmerinnen auf ihrer kreativen Reise mit der Kamera. Auf dem DocFest München, dem internationalen Dokumentarfilmfestival, das unter anderem an der Hochschule für Fernsehen und Film stattfand, lief der Film mit dem Titel »Zwischen den Bildern«.
Bei mir ist Eike. Eike ist einer der beiden Workshop-Leiter. Das war ein ziemlich langes Projekt, das du da begleitet hast. Wie ging es dir so die ganze Zeit über?
Ja, alles in allem eigentlich ganz gut. Also ich meine, man hat ja in dem Film gesehen, es gibt so diese Auf- und Aufs und Abs, die man so hat. Aber man hat auch immer gefiebert. Also, ich habe jetzt selber auch so ein längeres Projekt noch nicht, also so einen längeren Workshop noch nicht gemacht. Und dann ist natürlich auch immer so die Frage, wie viel bringt man sich ein oder wie viel lässt man auch los? So. Und da pendelt man immer zwischen. So. Aber alles in allem, glaube ich, hat es ganz okay funktioniert.
Euer Titel ist »Zwischen den Bildern«. Also es passiert ja offensichtlich dann auch was zwischen den Menschen. Es geht nicht nur ums Zeichnen, sondern es geht auch um Miteinander.
Ja, das war ja auch, wo vor allem ja auch die Barbara im Film immer wieder darauf hingewiesen hat, dass man über sich erzählt, dass man bei sich guckt, ne, was sind meine eigenen Themen und dass man auch zeichnet, worauf man selber ja Lust hat, was einen beschäftigt. So. Und dann, ich fand jetzt gerade in dem Erzählstrang mit dem Winnie, hat man ja sehr schön gesehen, wie er auch da die Welt seiner Schwester nochmal neu entdeckt. So, ne? Weil du, wenn man das zeichnet, dann gucke ich ja auch anders. Also wenn ich möchte es darstellen, ich beobachte, ja, ich schaue mir Details an und so. Und man kommt dann eben wieder mehr in Kontakt mit Menschen. So. Das ist ja auch so, Winnie hat ja dokumentarisch gearbeitet. So, ne?
Zum Beispiel. Schön war ja, dass einige von Anfang bis Ende dabei geblieben sind, wie der Philipp, glaube ich, und der Saleb. Das übergreifende Thema war ja eigentlich Miteinander in München.
Es gab die Geschichte über diesen Bauwagenplatz. Ne? Das ist ja also einfach eine alternative Lebensform oder Lebensentwurf, sage ich jetzt mal. Dann gab es auch so eine Science-Fiction-Geschichte, wo es eher abstrakt war, wo München selber jetzt im Grunde genommen nur noch so ein einziges Haus war. Oder es gab die Geschichte von Valentin, wo ein ein Wesen irgendwie in München landet versehentlich und einfach mit so dieser seltsamen Kultur der in München lebenden Menschen in Kontakt kommt. Ja, oder es gab eben auch so ganz realistische private Erlebnisse. Das war ja halt ganz schön. Wir haben das offen gelassen. Es konnte eher fantasievoll sein. Es konnte aber auch wirklich so sehr ja, dokumentarisch sein. Und da gab es dann die unterschiedlichsten Sachen.
Du kommst ja aus Berlin. Wie hast du München denn erlebt jetzt in dieser Zeit? Du bist ja immer wieder angereist. Es waren ja einzelne Tage, es waren dann Wochenenden, es war dann mal eine ganze Woche am Ammersee. Wie geht's dir dann so als Berliner so in diesem ganzen, in der ganzen kulturellen und sonstigen Szene in München?
Das ist ja natürlich Kulturschock, ne? Die Menschen sind so nett hier. Ich habe echt einfach nur nette Menschen so kennengelernt. Es war super gut organisiert, der Workshop. Keine Beschwerden. So, ne?
Es war überhaupt nicht irgendwie so ein Lehrer-Schüler-Verhältnis, sondern es war eher dann so ein Miteinander. Ist es bewusst bei euch so gewesen, dass ihr gar nicht den Anspruch hattet, die sollen vor allen Dingen zeichnen lernen?
Also ich glaube, der Grundansatz von Barbara und mir war schon, Impulse setzen und inspirieren. Und wir haben uns natürlich, also gerade die ersten zwei Wochenenden haben wir sehr intensiv geplant, auch im Vorfeld. Und haben auch währenddessen dann auch ein bisschen improvisiert, auch mal wieder Sachen verworfen. Naja, es geht ja auch um die Leute, um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass man versucht, was sie mitbringen, dass man das aus denen herauskitzelt und dann eher so ein bisschen an die Hand nimmt und versucht, so könnte man das erzählen oder darüber könntest du erzählen, ne? Insofern war das schon so gedacht, ne? Eher so ein, wie kriegt man die Flamme ans Lodern, so die Flamme der Inspiration.
Sehr schön. Ja, was sich eigentlich so als roter Faden durchgezogen hat, das war so das Thema Pünktlichkeit und irgendwie an den Punkt zu kommen, jetzt kommt die Ausstellung. Das ist ja dann irgendwie auch so eine Deadline, die man einhalten muss. Einige haben das offensichtlich ganz gut hinbekommen, andere haben das nicht so gut hinbekommen.
Ich meine, da haben wir ja in unserer Welt sowieso immer mit zu tun, mit Deadlines. Und im künstlerischen Bereich ist es ja so ein bisschen, man ist so irgendwie halt auch aufgeschmissen, wenn man die eigene Kreativität, die arbeitet halt nicht nach der Uhr. So, ne? Ich kann nicht sagen, ich bin von 10 bis 17 Uhr kreativ. Naja, und auch die eigene Arbeitsweise, die lernt man erst nach vielen Jahren, lernt man sich so genauer kennen, finde ich zumindest so, und kann dann genauer einschätzen, wie lange brauche ich für etwas. Und das war halt für viele, ist das jetzt auch neu. Ich zeichne einen Comic zu Ende. So, das ist, man verschätzt sich da immer sehr viel. Ich meine, ich verschätze mich heute auch noch. So, ich verplane mich auch immer noch und muss um Aufschub bitten und so. Ja, da hat man zu tun, dann immer wahrscheinlich sein Leben lang mit zu tun, so, ne?
Aber das wäre ja eigentlich ein wichtiges Lernziel auch, Kontinuität in die Arbeit zu bringen, also jetzt auch später im Berufsleben, da hast du halt dann auch deine Deadline, die dann wichtig ist. Also auch wenn man dann so im Hinterzimmer nur eingeklemmt zwischen Kaffeemaschine und Kühlschrank dann noch die Zeichnung macht, während quasi die Ausstellung schon jetzt am Laufen ist.
Also wichtig ist halt auch irgendwann zu sagen, okay, Das ist jetzt das, was ich für die Zeit und für die Rahmenbedingungen halt irgendwie schaffen kann. Und das ist auch okay so. Oder wie der Tim sagte, immer muss man auch loslassen. So, ne? Man fuchst sich da gerne rein, man verkrallt sich auch und das ist auch irgendwie cool, aber irgendwann muss man auch wieder echt davon loslassen und sagen, okay, das ist jetzt so, wie es ist. Mir geht es meistens, ich finde die Sachen immer furchtbar schlimm, die ich dann gerade mache und kann die erstmal gar nicht sehen. Dann brauche ich wieder Abstand und dann kann ich mir das nochmal angucken und sagen, ach, ja, so schlimm ist es jetzt auch nicht.
Okay, dann weiterhin alles Gute für deine Arbeit.
Herzlichen Dank.
So, jetzt habe ich mich verabredet gerade mit dem Winnie. Und der Winnie ist also einer der Künstler, der also jetzt hier einen wirklich tollen Comic auf insgesamt, wie viel sind es? 8 Schautafeln produziert hat. Winnie, vielleicht kannst du selbst ein bisschen was erzählen.
Es geht hauptsächlich um meine Schwester eigentlich. Auf der ersten Seite bin noch ich zu sehen und ich führe erstmal so an das Thema hin, indem ich zeige, wie ich jetzt gerade noch bei meinen Eltern lebe, ja, eine Situation zeige eben, wo das vielleicht mal nervig sein kann. Und dann ruft mich eben meine Schwester an und ich besuche sie dort, wo sie wohnt, nämlich auf dem Bauwagenplatz. Tja, darum geht's eigentlich. Es sind Rückblenden, wie wir bei ihr im Bauwagen hocken und sie mir erzählt, wie das Leben dort so.
Und jetzt geht's jetzt um verschiedene Szenen in dem Bauwagen. Also ich habe mitbekommen schon, im Laufe des Films, das teilweise nicht so einfach ist, zum Beispiel mit der Versorgung. Wasser ist so ein Thema.
Ja, die Versorgung, genau, ja, das ist eben das Ding, dass man all die, ich sag mal, modernen Errungenschaften wie Fußbodenheizung nicht hat oder ständig laufendes Wasser, so, sondern dafür muss man dann vielleicht auch mal ein kleines Stück gehen und das dann eben, wie ich es im Comic auch gezeigt habe, auf Vorrat sammeln, eben in großen Kanistern. So.
Ich muss echt sagen, deine Comics sind wirklich vom Feinsten. Du warst ja am Ende von eurer Produktionsphase, sag ich mal, warst du ja noch ganz lange beschäftigt, ja, die letzte Szene quasi auf Nacht jetzt auszurichten. Aber ja, es ist ja nicht gerade noch geglückt. Du bist ja wirklich da nur so in letzter Sekunde nur reingerutscht. Wie war das dann für dich am Schluss?
Ich war schon ein bisschen unter Druck, aber es ging.
Bisschen ist gut, ja?
Ja, schon. Naja, so aus meiner Vergangenheit habe ich gemerkt, dass das eigentlich immer funktioniert hat. Ich habe auch in der Schule immer so auf den letzten Drücker gelernt und ja, waren zum Glück noch nicht allzu viele Leute da, als ich noch am Zeichnen war.
Der Film heißt ja Zwischen den Bildern. Ja. Was ist denn noch so zwischen euch dann auch so passiert?
Ja, auf jeden Fall. Also hat auf jeden Fall einen großen Teil dessen ausgemacht, was daran so Spaß gemacht hat, mir zurückblickend. Vor allem bei dieser Woche am Ammersee, aber sonst auch eigentlich, ist immer voll gut lief zwischen den Teilnehmern und zwischen uns und den
Workshop-Leitern,
der Barbara und dem Eike, ja, ja, genau. Und auch die Teilnehmer untereinander haben sich jetzt gegenseitig immer beraten und einfach gefragt, so, wenn man was zu fragen hatte, ja. Und es war echt locker und gut.
Ist es für dich jetzt irgendwo auch eine Perspektive, dass du in die Richtung gehst, auch vielleicht mal beruflich, also in Richtung Illustration, in Richtung, ja, Kunst?
Voll, also so die einzige ernstzunehmende Perspektive eigentlich. Ich will auf jeden Fall irgendwas in die kreative Richtung machen. Ich muss jetzt gerade nur noch rausfinden, was genau, weil die Kunstakademie dann mir doch eher zu, also das wäre super und das würde ich vielleicht später noch machen, aber dafür bin ich dann vielleicht nicht produktiv und nicht ambitioniert genug, dass ich dann danach wirklich damit was machen könnte beruflich. So, das kriegen vielleicht andere Leute hin, aber ich zweifle da dran, ob ich das schaffen würde. Aber Illustration habe ich auf jeden Fall im Blick. Also da gibt es halt nur eine Hochschule in Deutschland, die das als eigenen Studiengang anbietet.
Dann wünsche mir da jedenfalls viel Erfolg dabei.
Danke und ich grüße alle Hörer.
So, es geht weiter bei Laura München und unserer Sendung Bewegtes Lernen. Und jetzt habe ich mir geschnappt den Regisseur dieses Films. Martin, du hast den ganzen Prozess begleitet und es ist ja richtig ein langes Ding geworden. Wie schwer war es denn, irgendwie da so der unbefangene Beobachter zu sein? Ist man denn irgendwie dann doch irgendwo Teil des Ganzen?
Ja, man ist auf jeden Fall Teil des Ganzen. Man muss sich nichts vormachen, dass man the fly on the wall ist und nur beobachtet, und dafür ist man zu präsent in so einer Situation, in so einer Gruppe mit der großen Kamera und allem, und dann bevorzuge ich es, ein Teil der Gruppe irgendwann zu werden und dadurch dann zu verschwinden.
Mit dem Titel Zwischen den Bildern ist ja mehr oder weniger dann schon gesagt, dass das Ganze auch so ein bisschen eine gruppendynamische Versuchsanordnung ist.
Absolut, also das war ganz deutlich dann in der Workshop-Woche am Ammersee, als alle zusammen in dieses Schullandheim gefahren sind. Bei der Hinfahrt hat jeder noch für sich Walkman gehört und mit seinem Handy rumgespielt. Auf der Rückfahrt waren alle unzertrennlich. Die ganze Gruppe waren beste Freunde for life, irgendwie so hatte man den Eindruck. Ne? Und das war schön mit anzusehen, dass diese Gruppe über diesen langen Zeitraum so zusammengewachsen ist und sich dann auch so gegenseitig geholfen hat und Feedback gegeben hat und mit den am Ende zusammen die Comics an die Wand gehängt hat, wirklich alle zusammen geholfen haben. Das war super.
Man konnte ja beim Film schon den Eindruck haben, dass da wirklich auch viel passiert ist in der Entwicklung, also auch von den Leuten, also dass die wirklich dann auch gewachsen sind im Laufe des Projekts.
Absolut, die sind sowohl zeichnerisch gewachsen, am Anfang, was noch unbeholfene Striche waren, bei manchen eingerostet, weil sie schon lange nicht mehr gezeichnet haben, und beim anderen, weil sie eigentlich zum ersten Mal angefangen haben damit so wirklich, bis zum Ende, wo der Strich dann viel sicherer war, hat man es bei vielen gemerkt, dass diese Technik ist total gewachsen. Aber auch sie selber, glaube ich, haben einfach sich so eine Situation auszusetzen, seine eigene Arbeit, und das kenne ich als Filmemacher, einem Publikum zu präsentieren und damit was von sich selber zu zeigen und sich dem auszusetzen, der Kritik, und aber natürlich auch das Lob dann mitzunehmen und diese Freude dann zu haben, dass man es geschafft hat. Das hat jedem, glaube ich, auch in der persönlichen Entwicklung da weitergeholfen.
Die Interviews führten wir direkt im Anschluss an die Premiere des Films Zwischen den Bildern im Münchner Gasteig, wo das DocFest München die Reihe Doc Education abgeschlossen hat. Unser dritter Beitrag geht um offene Lernorte. Der gleichnamigen Website entnehmen wir, dass ein offener Lernort ein Angebot für Kinder, Eltern und Familien ist, in dem selbstgesteuertes Lernen mit handlungsorientierten Angeboten ermöglicht wird. Im Rahmen von Quartiersmanagement sollen vielfältige Erfahrungsräume für Jung und Alt geschaffen werden, in denen es um Lernen, Wohnen und Arbeiten geht. Unsere Gesprächspartnerin war Marion Kutscher, die die Initiative ins Leben gerufen hat. Als erstes fragten wir, woher sie ihren Optimismus nimmt, dass sich im Schulsystem was ändert und was sie für Ideen und Vorschläge hat.
Ich glaube einfach, dass man mit neuen Ideen, die man vielleicht auch öffentlich macht, schon dazu beiträgt, dass gesprochen wird. Gerade an der Stelle vielleicht mal ein Beispiel. Was würde denn dagegen sprechen, auf jedem Schulgebäude jeden Abschluss zuzulassen? Was würde da dagegen sprechen? Eine Idee, die jetzt gar nicht unser Schulsystem so tangiert, sondern lediglich sich örtlich lokal definiert. Das heißt, wenn ich an einer Mittelschule nun auch ein Abitur machen kann, spare ich die ganzen Schulwege. Ich mische die Lehrer wieder in ihrer Konsequenz. Also allein diese eine Idee in der Schule, ja, mal alle Gebäude, die wir haben, so, und dann würde auch auf dem Zeugnis es kein Manko mehr sein, wenn da jetzt die Schule, die heute eine Mittelschule ist, vielleicht im Ort und in der Angabe dort steht. Also solche Ideen sollten einfach mal diskutiert werden. Warum machen wir das nicht? Warum karren wir unsere Kinder aus dem Westen zum Beispiel bis nach Karlsfeld in eine Realschule, weil wir hier gar kein Schulangebot mehr haben? Damit produzieren wir auch noch Verkehr. Also Stress bei der Familie, weil sie noch, die Kinder sitzen sehr lang im Auto, in Fahrwegen. Also es ist alles Unsinn. Warum diskutieren wir nicht solche Dinge? Und dann könnte natürlich die Arbeit im Quartier auch anders stattfinden. Also das sind schon mal die Voraussetzungen dafür, dass man eine andere Struktur debattiert. Und dazu, wie gesagt, da möchte ich gern beitragen dazu.
In der vorletzten Woche ist ja das DocFest München gelaufen, das heißt das Dokumentarfilmfestival. Und da gab es eine eigene Reihe, Education Doc oder Doc Education. Und da waren ja eine ganze Reihe von Beispielen von Schulen, wie es also anders geht. Zum Beispiel eine Waldorfschule in Landsberg, die vorgestellt worden ist. Oder diese Berlin Rebel School, also ein Film, der jetzt im Moment gerade auch durch die Kinos geht, wo jetzt Schule ganz anders gedacht wird und wo letztlich dann aber auch Abitursabschlüsse dann auch möglich sind.
Ja, da finde ich halt nur sehr schlimm, dass wenn Sie jetzt, ich sag mal, eine normale Familie sind, unser Schulsystem sich definiert entweder über Glück oder über Geld. Das heißt, entweder haben Sie Glück als Familie, dass Sie an so eine Schule geraten, die vielleicht jetzt gerade passt. Vielleicht ist aber Ihr Kind auch in der jetzigen Schule gut aufgehoben. Ich würde das jetzt gar nicht in Frage stellen. Also es ist ja nicht bei jedem Kind so. Und viele Familien sind auch zufrieden damit. Wenn es nicht so ist, dann müssen Sie entweder Geld haben, um eben die Möglichkeit oder auch die Rahmenbedingungen haben. Und da fängt meiner Meinung nach schon an, dass wir die Gesellschaft eben in verschiedenen Schichten definieren. Und da findet Chancengleichheit auch nicht mehr statt. Und ich glaube, das sollten wir wirklich diskutieren und letztendlich auch ändern wollen. Und da glaube ich, dass wir das von Lehrern so in der Art und Weise, wie die Welt es heute verlangt, sie ist ja, hat sich ja auch allgemein geändert durch das Internet, die Medien und so weiter. Ich glaube, dass das eine wahnsinnig hohe Anforderung ist an einen einzelnen Lehrer, der vor 30 Kindern steht. Deswegen glaube ich einfach, hier ist externe Unterstützung absolut notwendig, und zwar Außenpraxisbezug raus. Leute, die eben genau diese Erfahrung haben, egal aus welchen Bereichen, ob Kultur, ob Ökonomie. Ich glaube, dass bis wir Lehrer so umfangreich ausbilden, dass sie das letztendlich können, da sehe ich nicht sehr viel Sinn dahinter. Sondern ich glaube, es wäre schon sinnvoll, die Lehrer nach wie vor auch in ihrer Profession so zu bestätigen, aber eben unterstützend aus diesem Praxisbereich. Und vielleicht auch mit der Sichtweise, dass unsere Kinder eben nicht selektiert werden sollten, sondern dass sie jederzeit alle Chancen und Angebote haben sollten, die sie für sich selbst und ihren eigenen Weg benötigen, dass sie diese Angebote bekommen. Das wäre mir wichtig.
Das heißt auf Deutsch auch, dass sich die Schule nicht mehr weiter abkapseln sollte in ihren Gebäuden, sondern dass sie rausgeht, dass sie Kontakt eben mit dem Stadtviertel aufnimmt.
Genau, das ist der Ansatz auch der offenen Lernorte. Also wenn natürlich offene Lernorte als politisch nicht getragen werden, dann macht es nicht sehr viel Sinn, weil die Schulen, sage ich mal, haben die Macht, sich abzukapseln, nach wie vor. Sie müssen ja nicht. Es kommt immer auf den einzelnen Rektor drauf an, ob er Partnerschaften möchte, wie er aufmacht, sage ich jetzt mal. Und dann kommt es auf der anderen Seite natürlich auch nochmal drauf an, wie sehr Handwerksfirmen oder andere Firmen natürlich das Potenzial oder die Ressourcen haben, sich überhaupt in Schulen einzubringen und einbringen zu wollen. Also ich kenne hier auch Aussagen von ausgebildeten Sozialarbeitern, Sozialpädagogen, die sagen, wir gehen schon gerne an die Schule, aber letztendlich, was können wir verändern, wenn der Lehrer sagt, ja, ich mache das seit 20 Jahren, ich habe eine andere Erfahrung wie ihr, die ja da jetzt von der Schule kommt. Also allein diese Machtstruktur ist natürlich ohne politische Unterstützung so auch nicht aufzuheben, sage ich mal. Also wieder in die Kultur des gegenseitigen Helfens zu kommen, das wäre mir wichtiger als so isolierte Schulen, die letztendlich sich angegriffen fühlen, wenn man Neuerungen machen möchte oder Ideen hat, sondern das müsste einfach politisch getragen werden, dass Schulen sich öffnen und letztendlich dann auch entsprechend evaluiert werden. Also das ist für mich auch noch ein ganz wichtiger Ansatz, da Eltern, gerade wenn ihre eigenen Kinder in der Schule sind, nicht die Möglichkeit haben, andere Ansprechpartner zu haben auf diesem Level und damit eben die Schule letztendlich auch eine Machtposition ausüben kann. Egal, ob sie es tut oder nicht, aber sie kann. Und diese Möglichkeit muss eigentlich ausgeschaltet werden.
Großes Problem ist ja wohl auch, dass die Lehrer meistens als Einzelkämpfer agieren und nicht eben zusammen. Also das heißt also jetzt, eine Feedback-Kultur an Schulen zu etablieren, dass beispielsweise zwei Lehrkräfte, die sich gegenseitig Feedback geben können, einen Unterricht betreiben, das wäre ja auch ein Weg.
Ja, nicht nur das. Ich glaube, dass auch das große Thema Inklusion in Deutschland natürlich nach wie vor hochaktuell ist. Ich kenne selber privat Lehrer aus Kanada, die vor 15 Jahren bereits zu mir gesagt haben, wir verstehen gar nicht, was da eigentlich für ein Problem ist. Wir haben sogar Autisten in unserer Klasse und es läuft wunderbar. Wir brauchen diese ganzen Förderschulen gar nicht, denn wir haben immer genügend Personal, um genau das abzuhandeln. Und da sind entsprechende Spezialkräfte dabei, auch die können das entsprechend handeln. Ich verstehe eigentlich nicht so ganz, warum man hier diskutiert, wenn es in anderen Ländern scheinbar seit Jahrzehnten funktioniert, ohne Förderschulen. Warum ist es strukturmäßig in Deutschland so nicht möglich, obwohl wir es ja unterschrieben haben, also, und uns verpflichtet haben zu dieser Inklusion?
Man hat es versucht und man hat es letztlich auf die Fahnen geschrieben, wie zum Beispiel jetzt in Nordrhein-Westfalen. Aber wenn man dann eben das Personal nicht hat und wenn also jetzt die Sonderpädagoginnen und Pädagogen von einer Schule zur nächsten wechseln und dann einfach nicht die Zeit haben, also jetzt wirklich intensiv dann in den Klassen zu bleiben, dann scheitert sowas. Und die Quittung ist jetzt letztlich dann auch der Landesregierung und der grünen zuständigen Ministerin richtig gegeben worden.
Ja, mit Recht. Ich denke, man muss auch stehen dazu, letztendlich, dass man das will. Das ist auch eine politische Haltung, ob man für Inklusion steht oder nicht, dass alle Menschen das gleiche Recht haben. Und auch da wäre ein offener Lernort meiner Meinung nach ein Ansatz, weil hier feste Beziehungen entstehen würden aus einem Quartier raus zu der jeweiligen Schule, die eben alle Abschlüsse vielleicht anbietet, könnte eben Familienstrukturen, Hilfestellungen in verschiedenster Richtung laufen, aus Praxisbezug, aber natürlich auch im Theoriebezug. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir diese Anforderungen, die auch noch künftig kommen, alleine den Lehrern aufzubürden, sage ich jetzt mal, könnte ich mir vorstellen, werden auch immer mehr Belastungen bei Lehrern erzeugen. Und deswegen ist Unterstützungsleistung von extern eben ohne Konkurrenz, sondern als Miteinander gedacht. Und da kann sich ein offener Lernort über die Handlungsoption, also das sind eben Orte, wo tatsächlich umgesetzt wird, doch wunderbar mit Schule ergänzen. Also ich könnte mir da ein gutes Zukunftsmodell vorstellen. Aber wie gesagt, ohne politische Unterstützung halte ich nichts davon, weil das sind so einzelne Pilotprojekte, die auf Fördergelder angewiesen sind und dann wieder sterben. Also hier müsste einfach politisch diskutiert werden, könnte sowas tatsächlich ein Ansatz sein, um gesellschaftlich etwas zu bewegen oder nicht. Und da hoffe ich mal drauf. Ich glaube, Politik ist ja dazu da, letztendlich die Rahmenbedingungen für so eine Entwicklung zu schaffen. Also wenn es um Machterhalt geht, gut, dann muss man natürlich sagen, werden die Schulen sich weiter abkapseln. Aber ob das letztendlich auch ökonomisch gesehen für Deutschland ein erfolgreiches Modell sein wird, das bezweifle ich persönlich sehr stark. Ich glaube, wenn wir jetzt anfangen würden, uns gedanklich einfach mal mit neuen Dingen zu befassen und eben neue Rahmenbedingungen zu überlegen, wie wir gemeinsam die Gesellschaft gestalten wollen. Dazu gehört auch, dass offene Lernorte zum Beispiel gemeinsam mit Senioren Themen hätten, Beziehungen wiederherstellen, wo man sich gegenseitig eine Helfenskultur aufbauen kann. Egal, ob das das Einkaufen ist oder wie gesagt Beförderung, da gäbe es so viele Themen, die man in einer wachsenden Stadt, die Anforderungen haben wir obendrein noch, handeln könnten und damit auch das Selbstwertgefühl für Kinder, die jetzt vielleicht auf einer Schule sind, die jetzt nicht die absolut hohen Chancen im Berufsfeld haben, vielleicht ganz neue Dinge aufgemacht werden können. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Politik das als negativ empfindet, auch Lehrer nicht. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich glaube, dazu ist die Intention einfach zu groß, dass man Kindern wirklich die Chancen auch ermöglichen möchte. Da bin ich einfach positiv.
Zumal es ja so ist, dass also die Kritik an der Schule, so wie sie jetzt abläuft, auch von den Unternehmen kommt. Ich weiß jetzt, dass die Industrie- und Handelskammer in Bayern beispielsweise da wirklich eine Kritik anbringt, dass ganz bestimmte Kompetenzen eben nicht vermittelt werden. Gerade sowas wie Teamorientierung, also im Team zusammenzuarbeiten, Kommunikation, Koordination oder auch sich Feedback geben, auch kritisch miteinander auseinandersetzen, dass das lauter Dinge sind, die man dann erst jetzt innerhalb der Erstausbildung oder später in der Weiterbildung dann auch vermitteln muss.
Ja, in unserer Schule findet ja letztendlich nur ein Konkurrenzkampf statt. Also wer ist besser? Es gibt nur eine vergleichende Bewertung. Also ich habe noch nie wo festgestellt, dass gefragt wird, kommt der Lernstoff beim Kind eigentlich an? Das ist für mich das Allerwichtigste. Sprich, das hat jetzt nichts mit der Kompetenz des Lehrers zu tun, sondern wenn jetzt in einer Beziehungsebene das nicht stimmt, das Kind zu dem Lehrer auch keinen Bezug aufbauen kann, das weiß man ja aus der Entwicklungspsychologie auch, dann nimmt das Kind diesen Lernstoff einfach auch gar nicht auf. Nur es fragt eigentlich gar keiner, warum nimmt dieses Kind diesen Lernstoff nicht auf und wo sind die Alternativen und Lösungsansätze? Das gibt es ja gar nicht. Also die Schule wird an sich mal in irgendwelchen Abständen evaluiert, aber das heißt ja nicht, dass der Lernstoff an sich, ob der ankommt beim Kind und ob das Kind für sich was daraus zieht, letztendlich bewertet wird. Das findet ja nicht statt. Und das kann letztendlich nur eine Einrichtung machen, die im permanenten Austausch mit Schule steht. Anders wird das gar nicht funktionieren, wo man sich eben dann auch kennt und wo man diese Beziehungen aufbauen kann. Ähnlich wie vielleicht auch Hort. Hort leistet da ja schon sehr gute Arbeit, habe ich persönlich kennengelernt. Also, aber natürlich ist auch da pädagogisch Engpass und das müsste halt auch anders unterstützt werden. Also es gibt sicherlich viele Institute, die es heute schon gibt, wie Vereine, Horte und so weiter, die auch im Rahmen von einem offenen Lernort noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten für junge Menschen vielleicht bieten könnten. Ja.
So, es geht weiter in unserer Sendung Bewegtes Lernen bei Lora München. Heute mit Marion Kutscher zum Thema offene Lernorte. Wir waren beim Thema Evaluation und Feedback. Also es gibt ja Berichte von Schulleitern und von Pädagogen, dass es teilweise dann nur alle 5 oder 6 Jahre funktioniert, dass der Schulrat mal hinten in der Stunde sitzt und dann also irgendwie so eine Schaufensterstunde geleistet wird. Und dann wieder die nächsten 5 oder 6 Jahre kann sich dann die Lehrkraft wieder einigeln und abschließen, sodass niemand mitbekommt, also was ist das eigentlich für Unterricht.
Ich habe damals, wo auch unser Sohn aus eigener Betroffenheit noch sehr jung war, ich weiß nicht, ob es jetzt inzwischen Pflicht ist, aber zum Beispiel müssen auch Lehrer in Legasthenie, damals zumindest gar nicht, haben die das gar nicht in der Ausbildung drin. Wir haben so viele verschiedene Anforderungen wie Dyskalkulie, Legasthenie, Mutismus, alles Mögliche an Kindern, die jetzt vielleicht abweichend sind. Und darauf müsste ja eingegangen werden und kann tatsächlich der Lehrer das tatsächlich alleine schaffen. Also man muss einfach mal prinzipiell auch fragen, ob Lehrerschaft da überhaupt in der Lage ist mit der jetzigen personellen Ausstattung. Und was mich halt auch an den offenen Lernorten fasziniert als Idee, ist im Gegensatz jetzt zur Ganztagsbetreuung, sage es jetzt ganz bewusst mal, dass natürlich ein offener Lernort auch noch andere Angebote im Umfeld liefern kann, die eine Ganztagsbetreuung nicht liefern kann. Also ein Kind, was institutionell betreut ist, in einer Schule, in einer Örtlichkeit, kann zwar inhaltlich mit Kunst und Kultur, sage ich jetzt mal, gefördert werden, aber es kann natürlich von sich aus nicht unbedingt raus, kann diese Freiheit, die wir vielleicht auch durchaus hatten, ja, in Wälder gehen oder sich treffen oder sich eigene Beziehungen schaffen und nicht in dem Umfeld, was gezwungen ist, sage ich mal, bleiben muss. Das sind halt auch neue Chancen und vielleicht neue Gelegenheiten für Kindern, ihr eigenes Bewusstsein aufbauen zu können.
Das wäre natürlich dann schon ein ziemlich radikaler Strukturwechsel. Jetzt haben wir feste Lernhäuser oder Schulen.
Ja.
Und dann hätte man sowas wie irgendwie Gemeinwesenzentren, ja,
genau.
Wo also jetzt letztlich dann Lernen zusammen mit Arbeiten, Kunst machen, Sport verbunden wird,
ja.
und letztlich so eine Eindimensionalität von Lernen überwunden wird.
Das wäre wunderschön. Ich sehe das einfach so, dass das die Zukunft auch sein wird, dass man dort ja auch verankert ist, wo man vielleicht aufwächst, wo man die Beziehungen schafft. Aber wenn wir noch weitergehen und dann natürlich mehrere offene Lernorte sich in einer Stadt platzieren könnten, könnten die nämlich genau sich gegenseitig dann auch helfen. Also sprich, heute haben wir ja im Gemeinwesen auch immer so den Ansatz, wir machen soziale Stadt und dann wird von der Politik definiert, wem muss man jetzt helfen und wie. Ja, also letztendlich das das eigene Können oder die eigene Aktivität wird ja hier gar nicht gefördert, sondern man gibt den Menschen das Bewusstsein, naja, da kümmert sich schon einer und der sagt dann schon, wie es geht. Und genau das soll der Ansatz eben nicht sein, sondern es soll letztendlich erarbeitet werden im Viertel und dann gemeinsam in der Vernetzung auch die Angebote erweitert werden. Also wenn ein Lernort dann zum Beispiel sagt, ah, der Schüler XY oder das Kind möchte gern vielleicht einmal schreinern, ich sage es jetzt mal, dann wissen wir in dem und dem Lernort in Sendling, da gibt es eine Schreinerei, die haben vielleicht Kontakt zu dem und dann können wir hier ganz konkret sofort Vorschläge machen. Und ganz ehrlich, sollen das Lehrer schaffen? Also ich sehe da weder Potenzial noch Ressourcen, die das leisten könnten. Also ich glaube das einfach nicht. Deswegen brauchen wir neue Strukturen, die solche Aufgaben übernehmen. Und da reicht auch nicht der einzelne Handwerksbetrieb, sondern das muss koordiniert werden in eben solchen offenen Lernorten und hauptsächlich eben aus der Aktivität der Jugend raus. In Zusammenarbeit vielleicht auch mit Senioren, die hier Hilfestellung geben, viel Erfahrung einbringen können. Das könnte ich mir schon als Erfolgsmodell vorstellen.
Also wir sehen, wir haben im Prinzip dann also auch einen wesentlich aufgeweiteten Bildungsbegriff. Also das nicht mehr Lernen im engeren Sinne, irgendwelche Kompetenzen und Fertigkeiten zu vermitteln, sondern es geht dann also letztlich dann auch um wesentlich mehr. Ja. Also jetzt eben auch um Mobilität, um Gemeinwesen, um Entwicklung von Gemeinschaften, also jetzt im Viertel, aber auch übers Viertel hinaus.
Unbedingt. Ich denke, wir haben ja heute so Sozialbürgerhäuser, aber ich glaube, wenn wir im Viertel auch Koordinationsstellen hätten, die zum Beispiel sich dann eben um Senioren kümmern, die vielleicht zu Hause auch gepflegt werden wollen. Ich denke, dass das aus dem Viertel raus vielleicht einfacher ist oder auch die Kinderbetreuung. Wie viele ältere Omas oder Opas wären vielleicht bereit, auch hier mal einen Spaziergang zu machen? Ja? Immer vorausgesetzt, sie können das qualitativ und auch von ihrer körperlichen Konstitution her leisten. Aber ich denke, da gäbe es viele Angebote, wo wir einfach wahrnehmen sollten. Und es gibt Sinnstiftung auch für die ältere Generation. Also ich habe auch ein Jahr ehrenamtlich im Hort eine Lesegruppe gemacht und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also ich habe das gern gemacht und ich könnte mir das auch wieder vorstellen, wenn ich in Rente gehe, weil das einfach ja, unheimlich Freude macht, mit Kindern sowas durchzuführen. Und warum soll man solche Potenziale im Viertel nicht auch nutzen?
Es geht um Stadtentwicklung, ganz allgemein. Nicht nur ums Lernen im Kleinen, sondern wirklich um Stadtentwicklung. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Kutscher.
Gern geschehen. Vielen Dank für das Interview.
Und hier unsere Veranstaltungshinweise. Vom 1. bis 5. Juni findet an der Alten Messe neben der Theresienwiese das Kinderkultur-Sommerfestival für Kinder von 5 bis 15 Jahren und Familien statt. Es wird bebaut, musiziert, jongliert, gefilmt, diskutiert, gesungen, gemalt, fotografiert, getöpfert, getanzt und gespielt. Wer möchte, kann einfach nur zusehen, viel mehr Spaß macht aber das Mitmachen und Mitspielen. Die Programmzeiten sind Donnerstag und Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 19 Uhr und am Pfingstwochenende Samstag, Sonntag und Montag von 11 bis 19 Uhr. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Das Programm und alle weiteren Infos gibt es unter www.kiks-münchen.de. Der Verein Spielen in der Stadt e.V. verwandelt den Westpark vom 12. bis 18. Juni wieder in eine Zirkusmanege. Täglich von 13 bis 19 Uhr lädt die Zirkuslust mit Spielfest und Mitmachzirkus zum Ausprobieren und Aktivsein ein. Die Spielangebote locken mit vielen Zirkuslektionen wie Akrobatik, Clownerie und Tierdressur. Und wer es sportlicher mag, ist auf der Slackline oder am Kletterturm gut aufgehoben. Die Artisten präsentieren ihre großen Künste täglich um 16.20 Uhr in einer Zirkusvorstellung. Zusätzlich zum kostenlosen Programm gibt es 65 ganztagsbetreute Plätze von 9 bis 18 Uhr für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren. Die Kosten betragen 85 Euro. Anmeldungen und Infos rund um die Zirkuslust findet man auf www.spielen-in-der-stadt.de. Das Ferienprogramm Ferien Extra des Kreisjugendrings München-Stadt hat für Pfingsten vorgesorgt und vom 3. bis 18. Juni wieder tolle Freizeitaktivitäten im Angebot. Sportliche Highlights sind zum Beispiel das Isar-Schwimmen, das Isar-Rafting und der Kletterwald. Bei den Workshops LED-T-Shirts gestalten, der Trickfilmwerkstatt, der Kinderküche oder dem Wildnis-Aktionstag sind Kreativität gefragt und bei der Tagesferienbetreuung wartet viel Abwechslung aus Spielen und Aktionen. Viele Angebote von Ferien extra kosten nur einige Euro. Und ganz ohne Kosten können Kinder und Jugendliche die 50 offenen Treffs der Kreisjugendring-Einrichtungen nutzen. Hier gibt es zum Beispiel Kicker oder Billard, Hip-Hop oder Breakdance, Internetsurfen oder Fußballspielen. Das gesamte Programm findet man auf www.ferien-münchen.de. Auch für Erwachsene hat der Sommer in München einiges zu bieten. Bei schönem Wetter können Bewegungsbegeisterte und solche, die es werden wollen, kostenlos in 4 Münchner Parks Sport treiben. Von Fitnesstraining über Yoga bis Zumba. Bei Fit im Park leiten ausgebildete Trainer jeden Abend Gymnastikübungen für Anfänger und Fortgeschrittene. Zusätzlich gibt es noch kostenpflichtige Freizeitsportangebote und Qigong auf dem Marienplatz. Das Programm läuft bis zum 30.09.2017. Alle Sportangebote sind übersichtlich in einem Flyer zusammengestellt, der auf www.münchen.de unter dem Stichwort Fit im Park heruntergeladen werden kann. Wer den Sommer für bewegte Bildung nutzen möchte, dem seien 2 Fortbildungsangebote des Bildungszentrums Burg Schwanegg ans Herz gelegt. Vom 22. bis 24. Juni können Interessierte im Kurs Einfach unterwegs Erlebnispädagogik für Einsteiger und Einsteigerinnen neben den Basics der Tourenplanung, Orientierung und Geländekunde die Handlungsfelder Bergwandern, Biwak und Schlauchkanadier erproben. Die Fortbildung findet im Isarwinkel, das heißt in und bei Lengries, statt und kostet 190 Euro. Wer noch mehr Natur mag, kommt vom 28. bis 30. Juni im Kurs Wildnispädagogik auf seine Kosten. Denn hier steht das Zuhausesein in der Natur im Mittelpunkt. Auf dem Feuer kochen, unter freiem Himmel schlafen und Gebrauchsgegenstände aus Naturmaterialien herstellen sind Inhalte der Fortbildung. Das Ganze findet bei Ascholding statt und kostet 180 Euro. Zu den beiden Kursen anmelden kann man sich auf www.burgschwanegg.de in der Rubrik Fortbildung. Das war die Sendung Bewegtes Lernen auf LoRa München. Die nächste Ausgabe hören Sie am 30. August, wie gewohnt um 17 Uhr. Wir würden uns freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Die Interviews führten Bernd Heckmeier und Hanna Lieb. Durch die Sendung führte sie Helene Köck und für den guten Ton sorgte Felix Jakowitz.